Die Spielosophen, Folge 1, wie alles begann. Denn wir waren dabei, als Pixel noch groß und der Speicherplatz klein war. Herzlich willkommen zu den Spielosophen, ein neuer Podcast, der sich aus einem Triumvirat zusammensetzt, wie einst Spock, Kirk und McCoy. Und ich übergebe mal direkt das Mikro an einen unserer Mitpodcaster, den Poldi. Hallo Poldi.
Grüß dich und danke für das Mikro, lieber Micha. Ja, ein neuer Podcast. Warum wieder ein neuer Podcast über Spiele? Gibt's ja eh schon mehr als genug, das ist korrekt. Wir machen das Ganze aber ein bisschen anders. Wir nehmen uns jetzt nicht dezidiert ein einziges Spiel vor und zerlegen es seine Bestandteile mit Trivia und weiß ich was, sondern wir versuchen über das Retro-Gefühl zu sprechen, was es in uns verursacht sozusagen, auslöst, nicht verursacht, und sprechen ganz einfach über den Spaß beim Spielen. Nicht über die Spiele selbst, das ist jetzt natürlich auch Spielnamen fallen und ab und zu werden wir vielleicht ein paar Spiele besprechen, aber das soll nicht die Regel sein. Habe ich irgendwas vergessen, Chris?
Nein, hast du glaube ich nicht. Genau das beschreibt eigentlich das Konzept von dem neuen Podcast hier. Hallo zusammen. Wir versuchen uns an die schöne alte Zeit zu erinnern und uns über Spiele, über Hardware zu unterhalten, über das, was wir damit verbinden, das, was wir damit damals auch verbunden haben. Allerdings ohne jetzt zu sehr zu recherchieren über technische Details. Das wollen wir hier an der Stelle einfach ein bisschen aussparen, sondern eher ins Persönliche gehen.
Damit die Leute uns dann jetzt mal in Folge 1 vielleicht so ein bisschen besser kennenlernen, die meisten Hörer werden wahrscheinlich, oder die hier jetzt gestrandet sind, werden uns wahrscheinlich erstmal schon kennen aus anderen Formaten. Ich würde sagen, wir starten mal jetzt ganz grob damit mit, wie unsere Videospielkarriere überhaupt begonnen hat, ne? Was da so die ersten Babyschritte waren, die wir gemacht haben. Und wer will denn anfangen von euch? Soll ich, Chris, Poldi?
Fang du einfach
an. Fang du an, Micha.
Soll ich mal anfangen? Gut, also bin ein Kind der 80er und ich bin wirklich ganz, ganz früh schon, weil mein Bruder hatte damals ein Atari VCS gehabt. Und ich bin halt Baujahr 81 und hat wirklich dann schon vom kleinsten Kleinkindalter bin ich an das Teil irgendwie rangekommen, konnte auch immer schon ein bisschen da mitspielen und bin halt wirklich mit dem Atari VCS 2600, sozialisiert worden, was die Videospielgeschichten angeht. Das Ganze hat dann, seinen Lauf genommen, und als ich irgendwann ein bisschen älter war, glaube ich, gerade erst 7 Jahre alt geworden, als ich dann einen C64 bekommen habe. Den hatte ich dann 4 Jahre lang damals gehabt, hatten dann gegen Amiga 500 eingetauscht, dann kam irgendwann ein Game Boy dazu, dann kam Atari Lynx, was ja recht exotisch war anscheinend, wenn man heute so rumhört, wer den noch kennt oder wer ihn nicht mehr kennt. Ja, und dann ging es halt dann weiter Richtung PC. Dann irgendwann im Laufe der Jahre folgten dann natürlich dann nochmal Sachen, die man nachgeholt hat, wie ein Game Boy Color, Nintendo, DS und so. Aber da wird es ja schon neumodisch, würde ich sagen. Aber hauptsächlich sozialisiert bin ich da wirklich mit dem VCS und C64 und Amiga. Das waren so die Sachen, mit denen ich mit Sicherheit am meisten meiner Jugend verbracht habe. Dann gebe ich mal weiter an den Chris.
Ja, da hast du ja eine ganze Menge aufgezählt und auch ein paar schöne Sachen, die ich selber auch noch nie in der Hand hatte. So ein Atari Lynx zum Beispiel ging irgendwie völlig an mir vorbei. Dafür habe ich relativ gerne und relativ viel mit dem Gameboy gespielt. Aber ja, fangen wir mal vorne an. Also, ich bin Chris und ich bin mit Jahrgang 76, glaube ich, hier der Älteste in der Runde. Und begeister mich eigentlich schon seit Anfang, Mitte der 80er Jahre für Computer und Videospiele. beruflich habe ich mit dem Bereich überhaupt nichts zu tun. Ich habe nichts mit der Spielebranche zu tun, auch nicht mit IT irgendwie im weitesten Sinne, sondern ich beschäftige mich eher mit dem Steuerrecht. Und vielleicht ist das auch irgendwie ein Grund dafür, warum ich dann in der Freizeit gerne spiele. Weil wenn man sich den ganzen Tag mit trockenen Paragraphen und Excel-Tapeten beschäftigt hat, dann braucht man vielleicht doch mal einen Ausflug in eine schöne, bunte Spielewelt. Meine erste Spielkonsole, meine erste Spielerfahrung ist dann auch noch ein bisschen weiter in der Vergangenheit als bei dir, Micha. Ich hatte auch ein Atari 2600, aber das war nicht meine allererste Konsole. Die ersten Berührungspunkte mit Videospielen hatte ich mit dem Interton VC4000. Das ist auch eine recht exotische Konsole, die heute kaum noch jemand kennt. Die ist Ende der 70er Jahre rausgekommen und zumindest sagt Wikipedia das, dass das wohl die einzige jemals in Deutschland hergestellte Videospielkonsole gewesen ist. Und das ist so ein Klotz aus, ja, Ende der 70er Jahre. Das heißt, wir sind da wirklich noch ganz am Anfang. Da gab es noch Pong-Konsolen mit eingebauten Spielen. Da gab es aber auch schon dann das Atari VCS 2600. Und so irgendwo dazwischen hat diese Konsole sich positioniert. Also es war schon ein bisschen mehr als eine Pong-Konsole, wo halt ein eingebautes Spiel drin war, das man dann in vielleicht 20 Varianten spielen konnte. Aber von der Leistungsfähigkeit war die auch schon deutlich schwächer als das Atari VCS 2600, was man auch erstmal schaffen musste. Aber ich habe das Ding wirklich begeistert aufgenommen. Irgendwann ist mein Vater mal mit dem Teil zu Hause angekommen. Den hatte ich mir noch nicht mal gewünscht oder so. Ich hatte da noch gar kein Interesse, glaube ich, an Videospielen. Aber er hatte das Ding irgendwie mal von einem Arbeitskollegen, glaube ich, gebraucht, abgekauft. Und da waren dann auch ein paar Spiele dabei. Das erste, das war ein Autorennen. Marketing war damals auch noch nicht so wichtig. Das Spiel hieß halt auch einfach passenderweise Autorennen. Und ja, mit dem Ding habe ich total gerne gespielt. Und was mich, ich habe mir da im Nachhinein auch mal drüber nachgedacht, warum mich das eigentlich so fasziniert hat. Und bin dann darauf gekommen, dass das halt für mich das erste Mal so ein ganz anderes Gefühl war, wenn man vor dem Fernseher sitzt. Weil bis dahin war Fernsehen für mich immer nur, naja, schaltest halt die Glotze ein, weil du weißt, in 5 Minuten fängt Alf an oder irgendwas anderes, was man halt gerne gucken möchte. Und dann schaltet man wieder aus und dann war's das. Aber man saß immer nur passiv vorm Fernseher, hat sich halt das Programm angeguckt und das Einzige, was man machen konnte, war halt den Sender zu wechseln. Dann konnte man ja auch ein bisschen beeinflussen, was da auf dem Bildschirm gerade läuft. Aber mit so einer Konsole war es ja auf einmal wirklich, wirklich möglich, aktiv selber zu steuern, was halt auf dem Bildschirm passiert. Also dann ist da halt so ein Männchen von links nach rechts gerannt oder ein Flugzeug irgendwo rumgeflogen, hat was abgeschossen oder ist irgendwas ausgewichen. Und das war für mich irgendwie eine ganz neue Fernsehnutzung, die mich völlig geflasht hat. Und da ging eigentlich so die Begeisterung dann los für Videospiele. Und die hörte dann auch nicht mehr auf. Ja, ein bisschen später hatte ich dann ein Atari 2600. Das war meine erste Konsole. Die habe ich irgendwann mal zu Weihnachten von meiner Oma geschenkt bekommen. Und zwar zu einer Zeit, als mein Bruder ist 7 Jahre älter als ich, der hatte damals schon C64. Das heißt, da war ich natürlich leistungsmäßig mächtig unterlegen mit meinem Atari. Ich habe den aber trotzdem geliebt und wahnsinnig gerne damit gespielt. Bin bis heute eigentlich auch noch deswegen ein großer Atari-Fan geblieben. Hab jetzt auch gerade da aktuell den Atari 2600 Plus mir auch nochmal zugelegt, der dieses Gefühl eigentlich auch nochmal ganz schön zurückbringt. Ja, und später kamen dann eine ganze Menge andere Konsolen. Ich will da jetzt gar nicht oder kann da jetzt auch gar nicht alle aufzählen, aber was ich am liebsten hatte, war eine lange Zeit halt das Super Nintendo. Das NES habe ich komplett ausgelassen, das hatte ich leider nie, aber irgendwann hatte ich ein Super Nintendo und da wir auch nicht so wahnsinnig viel Geld hatten und das Zeug ja doch recht teuer war, habe ich das dann auch wirklich lange, lange benutzt, auch als es schon im Grunde genommen veraltet war, habe da ewig mitgespielt. Irgendwann habe ich bei einem Freund dann auf der PlayStation 1 gesehen, was man mit Resident Evil so alles anfangen kann und das war so ein Zeitpunkt, an dem ich mein Super Nintendo nicht mehr ganz so spannend fand. Da wollte ich dann auch unbedingt mal auf eine PlayStation umsteigen. Habe ich dann auch irgendwann gemacht. Ja, und dann kam noch im Computerbereich, also ein C64 hatte ich damals eben nicht, das war der von meinem Bruder, aber ich hatte dann einen Amiga, irgendwann auch einen DOS-PC und Handheld-Spiele waren gar nicht so ganz meins. Da war halt eine große Ausnahme, der Game Boy. Da kann ich mich auch noch an wahnsinnig viele Tetris-Turniere mit Freunden, mit über Link-Kabel und so auf Klassenfahrten erinnern. Ach, das war auch einfach eine richtig schöne Zeit. Ja, und bis heute spiele ich total gerne, aktuell, auch ganz aktuell auf der Xbox Series X. Das ist so meine Konsole der ersten, meine erste Wahl quasi. Wobei ich auch da heute fast lieber eher Retro- oder Indie-Titelspiele als die großen AAA-Titel. Ja, wie sieht's denn bei dir aus, Pauli?
Begonnen hat das Ganze bei mir mit LCD-Spielen. Also wirkliche Konsolen, so wie ihr, den Atari, hatte ich nicht. Ich hatte diese LCD-Spiele, die Trickntronic, beziehungsweise die von Sunwing heißen die. Das ist nicht das gleiche, aber ich habe es nachgekauft. Das waren diese LCD-Spiele, die haben so Karos, so quergestellte Karos als Tasten. Das war ein LCD-Spiel, da war mal eine Kellnerin und hat Kunden bedienen müssen. Danach hatte ich einen, wie hat denn der geheißen? Tommy Turbo. Ich glaube, Turbo hat das Ding geheißen. Also dieses GTA für Kleinkinder, kein Spiel an sich, sondern das war ganz einfach nur so ein kleiner Vorderteil eines Autos, also die Motorhaube. Und innen war dann ein kleines Cockpit mit einem kleinen Lenkrad und einem kleinen Zündschlüssel und einer Art Display. Das war aber nichts anderes als Folien, die von hinten beleuchtet waren. Und eine Walze, die sich gedreht hat. Also man hat ruhig die ganzen Bäume niedermähen können. Das war vollkommen wurscht. Aber ich habe es damals wirklich viel gespielt. Videospiele sind da etwas später gekommen, meistens aber durch Freunde. Wie Atari. Atari habe ich beim Kumpel gespielt. Outlaws muss eins der ersten gewesen sein. Oder überhaupt noch etwas zurückgespult. Das allererste Videospiel, das ich gespielt habe, das war auf einem Arcade-Automaten. Und zwar das Karate-Champ. Ich weiß nicht, warum ich mich da noch dran erinnern kann. Da hat mich ein Freund mitgenommen, also nicht er, sondern die Eltern. Da wäre halt keine Ahnung, wie alt wäre ich gewesen sein. 4 Jahre, 5, irgend sowas um den Dreh. Und die haben mich mitgenommen nach Kloster Neuburg. Und ich weiß nicht, was wir dort gemacht haben. Ich nehme mal an, die Eltern waren saufen oder was auch immer. Oder tratschen, plaudern. Sagen wir es, wir haben nur plaudern. Und mein Kumpel hat mich dann zum Arcade-Automaten mitgenommen. Ich weiß gar nicht, was für ein Lokal das war. Das muss irgendwie zu einem Sportplatz dazu gehört haben. Ich kann mich dunkel erinnern, dass irgendwo ein Durchgang war und man hat eine... Na, wie heißen diese Laufdinger? Scheiße. Wie heißen diese Laufstrecken, verdammt? Diese 100-Meter-Läufer-Dinger. Scheißendreck, wie heißen diese
Laufband? Dinger? Rolltreppe? Was?
Nein, im Freien.
So eine Aschenbahn? Oder?
Eine 100 Meter lange Bahn.
Ach so, eine Laufbahn.
Ist eh eine Laufbahn.
Okay.
Laufbahn, ja. Na, das trifft sich ja, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Das heißt, meine Videospiellaufbahn hat mit einer Laufbahn begonnen. ich habe natürlich nicht wirklich spielen können damit. Ich kann mich auch an den depperten Stier erinnern, diese eine Bonusrunde, die kann ich bis heute übrigens nicht. Das war garantiert das erste Spiel, das ich gespielt habe. Atari war nur bei einem Freund, aber dann kam der Commodore 64, der nicht mein Commodore 64 war, sondern mein Vater hat ihn irgendwann mit nach Hause genommen. Da hat mich das ja nicht interessiert. Ich habe das nicht gekannt. Und ich habe auch nicht spielen dürfen. Ich habe zuschauen können, wie es Alien Syndrome gespielt haben. Und dann hat es einmal geheißen, okay, jetzt kannst du einmal spielen. Und die Diskette reingesteckt, verriegelt, Spiel geladen, sorry, ich muss ausholen. Ich weiß, wir haben uns eigentlich eine Deadline gesetzt, wie lange die Folge dauern darf. Aber Das muss man ganz einfach erzählen.
Alles gut.
Ich glaube, der Einzige, der sich noch weniger ausgekannt hat mit Computern als ich, war mein Vater, und ich habe mich überhaupt nicht auskannt. Ich habe zumindest Schlussfolgern können. Da ist es nämlich darum gegangen, ein Spiel zu laden. Und wenn man halt nicht weiß, wie das beim Commodore 64 geht, schlagt man in der Anleitung nach. Und in der Anleitung ist genau beschrieben, da steht Load, Gänsefüßchen, Programmname, Gänsefüßchen, -8/1. Und mein Vater tippt ein, Load, Gänsefüßchen, Programmname, Gänsefüßchen, -8/1. Es hat sich gewundert, warum es nicht funktioniert hat. Aber dann ist er doch auf die Idee mit den Sternchen gekommen. Ja, aber auf alle Fälle, Cyanosis, das wäre das erste Spiel theoretisch gewesen. Geladen, gestartet, Commodore 64 war tot. Also meine Videospielkarriere ist auch gepflastert mit traurigen Ereignissen. Da kommt noch was viel Traurigeres, ich war noch schon vor. Ja, also der C64 war tot, 2 Wochen lang kein C64. Also mir ist wie 2 Wochen vorkommen, vielleicht waren es auch nur 3 Tage, ich habe keine Ahnung. Und dann kam ein neuer C64, ich weiß auch gar nicht, woher den C64 hatte. Da war nämlich keine Originalverpackung dabei, sondern der hat er in einen Koffer gebracht, also wirklich in einen Reisekoffer. Da waren auch die 3 Diskettenboxen mit natürlich Originalspielen drinnen, die es auch jeder gehabt hat. Ja, dann habe ich auch endlich spielen dürfen und habe Giantis gespielt und Alien Syndrome und weiß der Teufel noch was für Spiele. Und bevor ich jetzt da noch mehr, da gibt es auch so viele Geschichten, aber ich keine Sorge, ich spule jetzt weiter. NES hatte ich auch nicht, habe ich auch nur bei einem Kumpel gespielt. Wobei C64 habe ich auch bei dem gleichen Kumpel gespielt, da habe ich sogar mein C64 dann nochmal mitgenommen oder öfter mitgenommen, weil seiner kaputt war. Und dann kam der Game Boy. Und der Game Boy ist eine noch traurigere Geschichte. Also die ist wirklich, wirklich traurig, wenn man sich das überlegt. Aber das habe ich damals nicht gewusst. Und zwar den habe ich von meiner Großmutter bekommen. Das war nach meinem Geburtstag. War meine Mutter nicht bei meiner Großmutter. Meine Mutter hat gemeint, jetzt sage doch, was du dir wünschst. Und ich habe gesagt, ich wünsche meinen Gameboy, aber der kostet leider 1450 Schilling. Also das habe ich ihr dann gesagt, nachdem sie gesagt hat, was kostet der Blödsinn? Den hat sie dann gesponsert. Und nachträglich, und das ist noch gar nicht so lange her, das ist vielleicht maximal 5 Jahre her, dass ich erfahren habe, warum sie mir den überhaupt gekauft hat. Das habe ich nämlich damals gar nicht gecheckt. Meine Großmutter mochte nämlich keine Buben, was für mich ein Problem war, weil ich war halt der Bub in der Familie. Die Schwester war es Mädchen. Und sie hat mir zum Geburtstag beinhart eine Packung Mannerschnitten geschenkt, woraufhin meine Mutter so mörder angepisst war, dass sie zu ihr gefahren ist, weil Handys hat man ja auch noch nicht, und hat sie aber sowas von zur Sau gemacht und deswegen hat sie mir dann nachher den Gameboy gekauft.
Hat sich sehr gelohnt. Ne?
Ja, ich habe ja gesagt, traurige Geschichte. Noch trauriger wird es dann, okay, fast, wie dann die ersten Spiele kommen sind. Aber jetzt, wenn man selber ein Elternteil ist, kann man das nachvollziehen. Hm. Da war ich nämlich bei meinem Onkel und bei meiner Tante am Land in Obritz. Und Obritz ist nicht nur Land, sondern das ist am Arsch der Welt vom Land. Also wirklich, da ist nichts. Unglaublich langweilig. Also meine Beschäftigung dort war Steine klopfen. Und das ist jetzt nicht einmal ein Witz, sondern
wie so ein Sträfling.
Wie es halt da auf den alten Vierkanthöfen so ist, da wird alles wiederverwendet. Und wenn da irgendwas niedergerissen wird, dann werden auch die Ziegel weiterverwendet. Und die Mörtel, die muss man ja abklopfen. Und da war ich eine Woche lang und habe mich dann gefreut. Endlich kann ich nach Haus. Und meine Eltern haben dann gemeint, nein, bleib doch noch ein bisschen. Es ist so schön ohne dir. Das haben sie nicht gesagt, aber ich halt so. Und da haben sie mich dann bestochen mit Double Dragon und ich glaube auch Super Mario Land. Hm. Und da war ich wieder glücklich. Da habe ich meine Spiele gekriegt.
Traurig schön. Ne? Aber wo du das da gerade mit den Erinnerungen und so erzählt hast, das ist auch, wenn ich gerade mal wieder reingrätschen darf, das ist so ein eine Erinnerung ist mir da ganz präsent. Und zwar so die ersten Spiele, sage ich mal, die ich gespielt habe auf dem 2600. Das waren mit Sicherheit Phoenix gewesen, weil das mein Bruder damals hatte. Also ähnlich wie Space Invaders, nur finde ich ein bisschen bewegter. Man hat noch so eine Schildfunktion gehabt. Das war so eins von den ersten Sachen. Und wo ich mir dann halt dann schon gewünscht habe zu den ersten Geburtstagen und so, dann kam Hero und Jungle Hunt und so. Das war auch alles toll. Aber bevor ich dann den C64 hatte, war es so, mein Bruder hat einen Atari XL gehabt, einen 600er. Den hat er dann noch auch aufgerüstet, also noch kein 800 XL, aber die sahen eh alle gleich aus. Der war ja nicht wirklich verbreitet. Aber mein Cousin hatte halt einen C64. Und es war so, es gab bei uns, also meine Onkel, Tanten, wir hatten so ziemlich in einer langen Straße gewohnt. Und immer, wenn irgendeine Familienfeier, irgendein Event war, gab es halt eine Kneipe, die war so schräg gegenüber von meinem Cousin, wo sich dann die ganze Familie immer eingefunden hat, wenn ein runder Geburtstag war oder auch wenn Beerdigung oder so war, wie es halt auf dem Dorf so ist. Ne? Und meistens sind wir dann schräg gegenüber gerade zu meinem Cousin gegangen und hatten dann da immer noch gespielt. Und da war dann so ein Abend, und ich weiß nicht mehr, was für ein Familienevent oder Feier war, da saßen wir dann am C64 von ihm. Ich, mein Bruder, er, meine Cousine war, glaube ich, auch noch dabei. Und da hat er Summer Games gestartet. Und dann hatten wir halt zu viert Summer Games gespielt. Und das weiß ich noch ganz genau, als wir da im Zimmer, war schon abends abgedunkelt, ne, so alle vom Bildschirm angestrahlt waren und hatten dann angefangen, Summer Games gegeneinander zu spielen. Und das hat so einen Spaß in der Gruppe halt gemacht. Und das war, glaube ich, für mich wirklich so ein Schlüsselmoment, wo ich sagte, nee, so ein C64, den brauche ich unbedingt. So, den muss ich haben. Den muss ich unbedingt haben. Ne? Warum ich den unbedingt auch haben wollte. Und dann später war dann nochmal, das war, glaube ich, ein Jahr oder so, drauf oder zwei Jahre, da hatte ich schon meinen C64. Da war dann ähnliche Konstellation zusammen und da meinte er dann, ich habe ein neues Spiel, das müsst ihr sehen, und das war Maniac Mansion gewesen. Und dann hatten wir Maniac Mansion gespielt und das war für mich damals auch von der ganzen Story und so, war das so mindblowing, weil das war ja dann nicht nur einfach so ein Strichmännchen so hin und her oder das war ja eine richtige Handlung, die man da selber vorangetrieben hat. Und man konnte ausprobieren und Sachen nehmen und kombinieren und das war so ein zweiter Schlüsselmoment für mich. Und ich glaube, darauf baut bei mir alles auf, ne? Wo ich dann nach und nach mit der ganzen Geschichte so richtig initial gestartet habe.
Ja, Maniac Mansion, ich kann mich erinnern, ich habe mich so angeschissen bei diesem Spiel. Aus heutiger Sicht ist es ja überhaupt nicht nachvollziehbar, vor allem bei der Grafik.
Aber ich weiß, welche Stelle du meinst.
Also zwei Stellen gibt es. Vielleicht hätte es noch mehr gegeben, aber ich habe es nicht durchgeschafft damals. Gleich am Anfang, indem man geht in die Küche und die Schwester Edna steht da,
genau,
und läuft nach. Hm. Jedes Mal, als ich das Spiel gespielt habe, immer Babyschritte Richtung Schwester Edna und ui, sie kommt und dann schnell raus. Das, ich das war urgruselig. Und das zweite war der Cousin Ted. Hm. Du machst die Dusche auf und da ist eine Mumie dahinter. Aber das war halt damals ein bisschen anders. Da hat man sich schneller noch vor irgendwas gefurchtet. Ich hatte das also ein Schlüsselerlebnis mit meinen Kindern, weil sie uns falsches Spiel mit Roger Rabbit angesehen haben. Und falsches Spiel mit Roger Rabbit, oh Gott, ich schweife jetzt komplett ab, das ist ja sogar für mich ziemlich arg.
Ewig her, wo ich den gesehen habe.
Das Ende vom falschen Spiel mit Roger Rabbit. Der Richter wird von der Walze überfahren. Mhm. Der steht flach auf, bläst sich auf. Die Augen poppen raus, diese feuerroten Augen. Ich habe da auch damals so, ich habe mich so arg gegruselt. Und wir haben uns das angesehen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie alt meine Kinder da waren, aber die waren da noch nicht so alt. Unter 10, 100%ig. Und da habe ich dann gesagt, ich sage euch gleich, Achtung, jetzt wird's gleich ein bisschen gruselig. Und die Szene kommt und dieser verständnislose Blick meiner Kinder in meine Richtung. Man hat aus den Augen, in den Augen lesen können, sag einmal, willst du uns jetzt komplett verarschen? Ja, das war halt dann noch ein bisschen anders. Da hat's auch, also zumindest empfinde ich das so, dass das jetzt nicht mehr so der Fall ist, zumindest bei meinen Kindern, dass da viel Vorfreude herrscht, wenn irgendwas kommt. Hm. Vielleicht irgendein Release, aber jetzt auf Weihnachten zum Beispiel oder so. Das war bei mir da ein bisschen anders. Zu Weihnachten habe ich nämlich meinen Sega Mega Drive bekommen. Und zwar den Sega Mega Drive Special Championship Dings Edition oder Street Fighter 2 dabei. Und ein 6-Button-Pad. Aber wirklich nur eines. Das andere war ein 3-Button-Pad. Ist super, wenn man zu zweit spielen will. Hat der andere überhaupt kein Handicap.
Oh ja.
Muss man mit Start umschalten zwischen Schlägen und Dritten. Und den hatte ich eigentlich, den habe ich schon vorher gespielt. Also ich hatte ihn nicht vorher, aber ich habe genau gewusst, wo meine Eltern ihn versteckt haben. Und jedes Mal, wenn meine Eltern nicht da waren, habe ich rausgenommen, schnell den Fernseher angesteckt und habe ein bisschen Street Fighter gespielt. Ich bin mir sehr sicher, dass meine Eltern gecheckt haben, dass ich den rausgenommen habe, weil ich bezweifle, dass ich so klug war und wirklich alles genauso zurückgeben habe, wie ich es rausgenommen habe. Aber wurscht. Zu Weihnachten habe ich dann wirklich spielen dürfen. Aber Sonic hatte ich nie, habe ich mir immer aus der Videothek ausborgen müssen. Da haben ja die Videotheken auch noch Videospiele verliehen.
Mhm. Stimmt.
Ja, und ich bei jedem zweiten, dritten Mal der nette Herr von der Videothek, der mit den super lustigen Schmäh, ich gebe das Spiel zurück, er nimmt die Cartridge in die Hand, hast du den eh zurückgespult? Haha, ein Schenkelklopfer. Ach Gott.
Das kennen viele Hörer heute ja gar nicht mehr.
Ich wollte gerade sagen, ein Schenkelklopfer, den heute gar keiner mehr versteht irgendwie. Ne? Ja, zurückgespult, wie jetzt?
Das hat 10 Schilling gekostet, wenn man die VHS nicht zurückgespult hat.
Ja, eine Mark. Da hat man sich dann wirklich geärgert. Da hat man schon wieder einen halben Film für ausleihen können. Ja, aber stimmt, Videotheken waren für mich auch damals eine Quelle, bei der man legale Spiele kriegen konnte. Ja,
das kam bei uns erst viel, viel später. Also ich weiß noch, so die ersten Spiele, die ich in der Videothek gesehen habe, das war Wing Commander Privateer, so zu der Zeit. Da hatte in Saarlouis eine Videothek angefangen, Videospiele reinzunehmen. Davor gab es das bei uns so im Land gar nicht.
Nee, das war bei uns auch später. Also du bist ja auch als Kind gar nicht reingekommen in die Videothek, weil es ja dann zumindest, also das ging jedenfalls bei uns nicht. In Berlin war wirklich Jugendschutz. Das war ein großes Thema. Da bist du gleich wieder rausgeflogen. Oha. Auch wenn die Schmuddelecke meistens halt hinter irgendwelchen Vorhängen noch verdeckt war, da hast du eigentlich gar nichts gesehen. Aber nee, das ging nicht. Also da haben die Bibliotheken auch wirklich Ärger bekommen, wenn das jemand mitbekommen hat. Und ich glaube, es gab irgendwann mal auch Videotheken, da durfte man dann mit 16 rein, aber halt dann natürlich auch nur in bestimmte Bereiche oder die hatten einfach gar keine ab 18 Filme, das weiß ich nicht mehr genau. Aber das war so die Zeit, in der ich mir dann auch mal Spiele ausgeliehen habe. Das war aber auch schon so zu PlayStation 1 oder sowas. Mhm. Vorher hatte ich das eigentlich noch nicht, also Mega Drive oder Super Nintendo. Ja doch, Super Nintendo hatten die auch. Hatten die auch damals schon in der Videothek. Da habe ich mir auch hin und wieder mal was ausgeliehen, aber genau, das ist schon relativ spät gewesen. Also als ich angefangen habe mit meinen Spielen, mit dem Atari, mit C64 und sowas, da gab es das halt dann alles noch nicht. Und ja, bei mir war es so, ich bin eigentlich eher bei den Singleplayer-Spielen immer gelandet zu Beginn, weil ganz am Anfang gab es ja eigentlich kaum, also es gab auch auf dem Atari 2600 einige Multiplayer-Spiele, aber die meisten waren ja dann doch irgendwie für einen Spieler oder man hat einfach abwechselnd gespielt, also jetzt ja doch nicht so richtig dieses Mehrspieler-Event, was man da so hatte. Da habe ich hauptsächlich solche Sachen gespielt. Ich glaube mal, das erste Spiel, das ich wahrscheinlich hatte, das muss halt auf diesem VC 4000 irgendwas gewesen sein, dieses Autorennen oder Golf oder irgendwelche anderen Spiele, aber an die habe ich kaum noch Erinnerungen, weil das wirklich aus heutiger Sicht auch echt nicht der Rede wert ist. Auf dem Atari war das erste Spiel Yars Revenge. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist eigentlich ein ganz schönes Ballerspiel. Da spielt man so eine komische mutierte Fliege und ballert da auf der einen Seite des Fernsehers, auf der rechten Seite da so ein Schiff ab, das mit so einem Schutzschirm beschützt wird. Da muss man halt dann erst durch und man kann normal schießen, man kann Raketen abschießen, mit der muss man dann auch muss man da im Zentrum dann halt auch so ein, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das auch ein Insekt ist oder so, jedenfalls da irgendwas treffen, um dann so ein Level zu gewinnen. Macht ganz komische Farbeffekte. Der ganze Bildschirm, wenn man getroffen hat, ist dann explodiert und alles war bunt und laut. Und das waren so Sachen, die ich als Kind auch wirklich sehr spannend finde und immer noch ganz gut in Erinnerung habe. Ich kann mich an diese, also so Gruselspiele oder so, sowas gab es da auf dem Atari, soweit ich weiß, natürlich gar nicht. Aber was du eben, Poldi, gesagt hast, Maniac Mansion und überhaupt so die ganzen Schocker-Szenen, an die man sich so erinnert, ja, das war früher. Früher war man da noch ein bisschen leichter zu packen. Heute hat man einfach schon so viel gesehen. Da schreckt einen das nicht mehr so sehr. Und auch die Kinder, also meine Tochter, die ist, glaube ich, da schon härter im Nehmen, als ich es damals gewesen wäre. Bei Maniac Mansion weiß ich auch noch, wenn man da in die Küche reingekommen ist, diese Szene mit Edna. Ich wusste ganz genau, dass das jetzt das ist, was du erzählen wirst, weil das hatte ich halt auch bei mir als sehr gruselig abgespeichert. Zumal man ja auch vorher, wenn man in die Küche reinkommt, dann hängen da erstmal diese Messer an der Wand, an so einer Magnetleiste und die sind alle blutverschmiert. Die Kettensäge, die berühmte Kettensäge ohne Benzin, die findet man dann auch schon und dann denkt man schon, boah, die Küche sieht schon irgendwie eigentlich ziemlich unheimlich aus wegen diesem ganzen Blut. Ja, und dann rennt da die verrückte Krankenschwester hinter einem her und sperrt einen ja dann auch in den Kerker. Also das ist schon echt gruselig gewesen. Oder auch die anderen Szenen bei Maniac Mansion, wenn so eine Zwischensequenz angekündigt hat, dass jemand jetzt durchs Haus läuft, dann wusste man ja auch, wenn man es mal gespielt hat, okay, wenn ich jetzt erwischt werde, dann lande ich da unten halt auch in dem Verlies. Und das fand ich alles immer schon furchtbar gruselig. Ja.
Da kann man aber gerade noch eine Brücke schlagen, weil das ist bei mir, ging es halt nach einer Zeit so in Richtung Rollenspiele rein. Und da war gerade auf dem C64, das war halt für mich absolut bis heute eins der meistgespielten Spiele auf dem C64, war die Dunkle Dimension. Da werden wir vielleicht irgendwann auch mal noch näher drauf kommen. Chris kennt's ja auch. Und ist halt, wie gesagt, ein Ultima-Klon, kann man absolut sagen. Also Grafik ist wirklich sehr rudimentär. Aber das hatte unheimlich, fand ich, für den damaligen Zeitpunkt in dem Alter viel Story. Und auch, das hatte ich auch im Original. Allein das Handbuch war mit so viel Liebe alles gemacht, ne, wo die ganzen Waffen, Rüstungen und so, die man anlegen konnte, war da gezeichnet. Jedes Monster war wirklich gezeichnet. War so ein bisschen, Story dabei geschrieben und so. Und ich konnte mich da so reinversetzen, ne, obwohl es wirklich nur so ein paar Strichmännchen waren. Aber war gefühlt wirklich in dieser anderen Welt drin, ne? Hat sich da rumgeschlagen, musste halt einen Drachen besiegen, die auch Prinzessin retten. Also alles, was so eigentlich dazugehört zu so einem Setting. Und das hat mich bis heute auch noch mehr mitgerissen wie so mancher Grafikblender, ne? Wo man einfach nur sagt, oh, das sieht aber gut aus. Aber das war es dann auch schon. Und das reizt mich an den ganzen alten Sachen, dass viel noch im eigenen Kopf stattgefunden hat. Ähnlich wie wenn man ein Buch liest, ne? wo heutzutage mancher Jugendlicher ja auch sagt, ah, nee, hier Blockbuster, 4K und so. Und nee, lesen ist nicht so meins. Und das ist hier halt genau konträr, weil man macht sich da die Bilder im Kopf ja selbst. Und Atari war da halt ganz groß drin mit den Covers auf den Cartridges. Weil die waren ja wirklich so schön, gerade hier Missile Command oder so, wo man wirklich in ein Bild wirklich eine ganze Story irgendwie rein verpackt hat. Und gerade ich als kleines Kind konnte mich da so reinversetzen, konnte man in meiner Fantasie da wirklich Sachen, ganze Lores und so ausmalen, die da nicht gab, aber in meinem Kopf war das alles drin. Und das hat mich damals so beflügelt. Und da bin ich halt ziemlich auch an Rollenspielen später hängen geblieben. Ne? Das war dann auf dem Amiga zum Beispiel dann Dungeon Master. Das war ja eher halt Dungeon Crawler, sagt ja der Name auch schon. Aber auch das war von der Grafik in diesem Dungeon alles drin. Das war so unfassbar gut. Ne? Das ist, ich sag mal, das Gefühl, das hat mit der Zeit, je neuer die Sachen wurden, als ein bisschen abgenommen bei mir. Weil wie gesagt, das war dann halt, ja, Grafikblender, sieht unheimlich gut aus, wahnsinnige Performance, was da alles möglich ist und so. Aber das Spielgeschehen an sich hat mich bei älteren Sachen immer mehr begeistert. Und das hält bis heute auch noch an.
Ja, es ist ja, das Spannende ist ja, also zum einen war die Grafik nicht so besonders, weil das war uns ja wurscht. Und der Bildschirm, auf dem wir gespielt haben, das war jetzt kein 50, 60, 70 Zoll Fernseher. Mein C64 war angeschlossen an einen Siemens Bildmeister, geiler Name für einen Fernseher.
Bildmeister.
Das war ein man kann es als portablen Fernseher bezeichnen. Also die Bildschirmdiagonale war ungefähr so wie von einem Amiga-Monitor. Die haben, keine Ahnung, wie viel haben die gehabt? 12 Zoll? Waren das schon 14 Zoll? Irgendwas in die Richtung.
Ja, so 12 würde ich fast sagen. Mhm. Ne? 12 Zoll kommt hin, 11, 12 Zoll so rum. Mhm.
Portabel war er deswegen, weil er auf der Oberseite einen Griff hatte, einen versenkbaren Griff. Aber das war es dann auch schon. Akku oder so war nicht drinnen, also ja. Und mit dem Fernseher, der hatte auch keine Fernbedienung, sondern der hatte einen Drehknopf für die Lautstärke. Wenn man ganz leise dreht, macht es einmal einen Klick und der ist abgeschalten. Und er hatte 9 Kanäle, also so ein 8 Sender und 0 war auch gleichzeitig der AV-Kanal. Und programmiert hat man das mit einem kleinen Stift. Da war so eine Art Rollladen, den hat man hochschieben können. Und darunter hat sich ein kleiner roter Stift verborgen. Das war im Grunde um nichts anderes als ein Kreuzschraubendreher.
Mhm. So ein kleiner Potti, ne? Wo man dann halt dran gedreht hat. Ne?
Genau, man hat nachher an den Pottis gedreht, neben den Tasten, da hat die Sender eingestellt. Und was besonders lustig, also ich habe es lustig gefunden damals, war, wenn man einen Sender wählt, rastet die Taste ein. Wählt man einen anderen, rastet diese Taste ein und die andere springt heraus. Ist halt dann naheliegend, dass man dann gleich testet, weil es ist ja dann noch lustiger, dass man mal 4 Tasten reindrückt, dann drückt man eine Taste und haha, urlustig, es springen alle 4 Tasten raus. Und der kleine Paul, der hat sich dann damals gedacht, na wie lustig ist denn das erst, wenn man alle Tasten gleichzeitig reindrückt. Und ich kann euch sagen, es ist gar nicht lustig, weil es gibt ja keine Taste mehr, die man drücken kann, dass die Tasten wieder rausspringen und der Fernseher war kaputt.
Richtig, es bleibt nichts übrig.
Ja. Meine Mutter weiß bis heute nicht, dass ich das war. Also Gott sei Dank hört sie den Podcast nicht. Sie ist immer noch fester Meinung, dass sie das unabsichtlich beim Putzen gemacht hat.
Bei mir war es aber ähnlich. Ich hatte auch dann, als ich den C64 damals bekommen hatte, der war erstmal unten halt im Wohnzimmer angeschlossen. Aber der konnte da nicht bleiben, ne? Weil der hat dann so auf dem Boden vorm Fernseher als gestanden. So, ich glaube, hat meine Mutter dann auch gestört beim Saubermachen und hin und her. Sondern war es so, meine Eltern hatten noch einen kleinen Fernseher im Schlafzimmer stehen. Und dann wurde der halt immer rübergetragen zu mir ins Zimmer. Ich hatte einen Schreibtisch damals bekommen, weil braucht man ja auch für Hausaufgaben und so zu machen. Selbstredend. Da stand dann immer der Fernseher halt drauf. Und abends dann aber, wenn meine Eltern dann auch so ins Bett gingen, dann wurde der Fernseher abgebaut und der wanderte dann wieder ins nebenan ins Schlafzimmer von meinen Eltern. Und dass ich halt mit über Nacht und so dann spielen konnte. Das war dann immer
die wussten schon warum.
Natürlich.
Ja, das Gute war, beim C64, das war anfänglich der Familiencomputer und es hat nicht lang gedauert, dann hat sich keiner mehr für C64 interessiert, außer meiner Wenigkeit. War sehr praktisch, aber bei uns war es so, da ist der C64 im Wohnzimmer gestanden. Wir hatten ein irrsinnig großes Wohnzimmer. Also es war recht lang. So lang, dass es dann einmal abgeteilt wurde, weil nämlich der Eingang, also das war, der Eingang war beidseitig mittig. Bei dem einen Eingang ist man ins Vorzimmer gekommen, der ist dann rechts zur Küche gegangen und zur Eingangstür. In die andere Richtung war ein weiteres Vorzimmer für Schlafzimmer, Kinderzimmer, Badezimmer. Und das war so groß, dass es eben auch abgeteilt worden ist, dann dieses Wohnzimmer, damit ich ein eigenes Zimmer habe. Blöderweise ist der C64 nicht im Zimmer gestanden, sondern trotzdem noch im Wohnzimmer. Wissen schon warum. Es ist halt nicht so, dass man die Hausaufgaben drauf macht auf den Commodore 64. Und da habe ich noch 2 Geschichten für euch. Ich weiß, dass der Christi schon kennt. Ich weiß aber nicht, ob du dich schon kennst, Micha. Und die Zuhörer werden dich sicher nicht kennen. Zumindest die, die nicht über unsere Podcasts reingeschneit sind. Geschichte Nummer 1 war Barbarian. Barbarian ist ja ein wirklich cooles Spiel, vor allem wenn man dann noch so ein zartes Kind ist von, naja, mit 8 Jahren habe ich einen C64 bekommen, also wäre ich, keine Ahnung, 9 gewesen sein, 10 gewesen sein. Und dann ist das so brutal, dann kann man den Leuten den Kopf abschlagen, ist schon mördercool. Und das war so cool, dass ich mir gedacht habe, ah, mein Onkel, der aus Obritz, der ist zu Besuch, ich zeige ihm das einmal. Und habe mich auch gefreut und zeige ihm das und habe gesagt, du, ich muss da was Urcooles zeigen. Und ich habe ihm das gezeigt und ich schlage den Kopf ab. Und er schaut auf den Fernseher, schaut mich an und sagt, und deine Mutter lässt sich sowas spielen? Das war nicht die Reaktion, die ich erwartet habe, aber ja.
Da gab es bei mir ähnliche Geschichte. Und zwar, ich hatte auch Barbarian damals natürlich drauf gehabt, wie wir alle. Und ich weiß noch, das war so ein Tag, bevor ich damals einen Geburtstagsfeier hatte bei uns. Und da meinten meine Eltern auch so, ja, wenn dann alle da sind, ja, könnt ihr ruhig dann spielen. Aber das eine da, ne, mit den Schwertern und so, das wird nicht angemacht. Okay, das weiß ich auch noch gut.
Geschichte Nummer zwei. Und diese Geschichte zeigt, wie unverdorben Kinder oder zumindest ich damals noch war. Und zwar ist das die schockierende Geschichte von Stroker 64. Ja, genau. Mhm. Wer von euch kennt das Spiel?
Jetzt ja, weil ich kenne die Geschichte.
Ich kenne, genau, ich kenne es von dir. Ich kannte es bisher vorher allerdings nicht. Aber bevor du dir jetzt gleich erzählst, noch ein kleiner Einschub. Ich habe letztens von einem Freund einen Stapel Zeitschriften geschenkt bekommen. Der hat gesagt, hier, komm noch mal vorbei. Ich habe gerade einen Keller ausgemistet und ich habe da noch so ein paar alte 64er und sonstige Zeitschriften gefunden, alte Computerzeitschriften. Und da war eine dabei. Jetzt bin ich auf das Thema nicht vorbereitet, deswegen weiß ich leider nicht mehr, was das für eine Zeitschrift war und für eine Ausgabe. Es war nicht die 64er, es war irgendwas, was noch ein bisschen älter war.
Sollte man vielleicht irgendwann einmal machen, in C64er-Hefteln blättern. Ich habe da auch noch urviele herumliegen. Und online gibt es ja auch zum Nachlesen.
Vielleicht finde ich das nochmal gleich. Aber jedenfalls war das ein uraltes Heft. Und früher waren ja die Computerhefte immer so, dass es da eigentlich um Hardware ging. Also die waren ja dann doch noch, naja, ernste Zeitschriften, sage ich mal. Und Computerspiele sind da so mit so einem, sind eigentlich nicht beachtet worden. Oder wenn, dann nur mal so ganz, ganz kurz am Rande. Das hat ja alles ein bisschen gedauert, bis dann die Spielemagazine kamen, die wir dann irgendwie auch alle kennen. Ne?
So wie beim Playboy, das liest man ja auch wegen den Artikeln.
Wegen der Interviews, wegen der guten Interviews, ganz genau. Und da waren genau zwei Spiele in diesem Heft drin. Das war so der Ausflug in die Spielewelt. Und das eine war Mule, großartig. Eins der tollsten Multiplayer-Spiele aller Zeiten aus meiner Sicht. Ein ganz, ganz fantastisches Spiel. Und das zweite Spiel war halt tatsächlich Stroker. Mit einem Screenshot.
Mit einem
Foto. Und ich habe gedacht, warum um alles in der Welt nehmen die dieses Spiel mit rein, wenn sie schon irgendwie sowieso nur am Rande über Spiele berichten? Warum nehmen die nicht zwei interessante Sachen? Ich konnte es echt nicht fassen, als ich durch die Zeitschrift geblättert habe. Das war jetzt letztes Jahr zu Weihnachten, so in der Weihnachtszeit, als er mir diesen Stapel Zeitschriften geschenkt hat. Da habe ich dich noch gefragt, Polly, sag mal, das ist doch das Spiel, von dem du mir mal erzählt hast, oder? Und das war's. Jetzt erzähl du mal, worum geht's denn da?
Ja, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht denken.
Ja, ich weiß ja gar nicht, ob das überhaupt irgendwie oder wie das vertrieben worden ist. Ich habe nicht nirgends Datenträger gefunden davon. Also bei mir schon, also die Disketten, aber online, irgendwie Tapes oder so. Keine Ahnung, wie das vertrieben worden ist. Naja, Stroker 64 ist eine Lebenssimulation. Also es geht um einen gewissen Teil des Lebens. Und zwar, Stroker 64 hat schon einen psychologischen Mehrwert. Es soll die Leute dazu anregen, mit sich selbst zufrieden zu sein und sich selbst zu lieben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil, naja, es geht ums Wichsen. Grob gesagt. Ich beschreibe einmal den Aufbau des Bildes. Und zwar, das Bild, also das Spielgeschehen besteht aus drei Abschnitten. Da gibt es einmal den rechten Abschnitt mit einer Anzeige, wie gut man denn das Werk vollbracht hat. Dann gibt es links oben eine Anzeige, das ist so wie bei Doom eine Statusanzeige, das ist nämlich das Gesicht des Protagonisten, den man da steuert. Ja, und in der Mitte ist dann halt dieser gigantische Phallus. Der Johannes, der dann steinhart ist. Übrigens habe ich letztens lachen müssen. Ich habe letztens gelesen, wie der Präsident der Ärztekammer, der Wiener Ärztekammer heißt, oder was die niederösterreichische. Wurscht, Johannes Steinhardt finde ich ein super Name, so möchte ich auch heißen. Das toppt den Grabstein Metz Friedrich grausam.
Steinhart.
Ja, aber nicht nur das, es ist natürlich auch eine Hand dabei. Also alles fest im Griff. Und man hat eigentlich nur die Möglichkeit, nach oben zu steuern oder nach unten. Also die Hand. Warum die Hand und das Gesicht eine andere Hautfarbe haben als der kleine Peter, das ist, dürfte mich der Peter sein, die bei der Anzeige, wie gut man war, das ist mich das Peter-Mieter. Ja, man muss halt rhythmisch nach oben und nach unten seine Hand bewegen und darf da aber nicht zu schnell sein, weil sonst ist es zu schnell vorbei. Man muss da schon aufpassen, dass das schön langsam geschieht, damit der kleine Peter ein großer wird. Weil umso größer der dann ist, wenn es dann zum Schweißausbruch kommt, umso besser ist dann die Bewertung. Ja, das einmal bildlich, wie das Spiel aussieht. Ja, ich habe natürlich damals weder gewusst, was Stroker sein könnte vom Namen her, und ich habe auch nicht erkannt, was das da am Bildschirm ist. Ich habe es wirklich nicht gewusst. Ich war doch so ein kleiner, unverdorbener Junge und habe angenommen, dass das vielleicht eine Nase ist.
Und die läuft ja. Halt, der hat Schnupfen.
Ja. Ja. Er muss niesen.
Wer aber gecheckt hat, was das ist, war meine Mutter, die vorbeigegangen ist. Und die hat dann ganz, ganz panisch den C64 abgeschalten und die Diskette entnommen und versteckt. Versteckt, warum schmeiße ich sowas nicht? Wurscht. Ja.
Oh Mann.
Also die Diskette war aber dann gleich bei der VHS, wo oben gestanden ist, Asterix erobert Rom und daneben war eine, das oben gestanden, Liebesgrüße aus Moskau, und da hat der Asterix weder Rom erobert und die Liebesgrüße war nicht aus Moskau bei diesen zwei VHS-Kassetten. Aber okay, man kann die Sachen auch schlecht tarnen. ja, das war die zweite C64-Geschichte, die... Jetzt bin ich ausgebrannt an C64-Geschichten. Wo war ich? Ach Gott, dieses Herumgespringen in der Zeit. Wo war ich eigentlich? Ja. Beim Sega Mega Drive. Ja, nach dem Sega Mega Drive ist dann eigentlich nur noch der PC gekommen. Da hatte ich eine, ich hatte die Wahl, das habe ich ja sicher auch schon erzählt, ich hatte die Wahl zwischen einem Pentium 75 mit einer 420 Megabyte Festplatte, nein, 540 Megabyte Festplatte oder einem Pentium 90 mit einer 420 Megabit Festplatte. Und ich habe mich da einen Scheißdreck ausgekannt und habe mir gedacht, naja, eine größere Festplatte ist besser, ich nehme die mit der größeren Festplatte. War keine weise Entscheidung, weil zu Weihnachten habe ich dann Tomb Raider bekommen, Mindestanforderung Pentium 90, habe ich mir gedacht, naja, wird schon nicht so dramatisch sein. Doch ist es, hat natürlich nicht funktioniert. Später dann aufgerüstet mit einer 3,5 Gigabyte Festplatte, Mörderfestplatte für die damaligen Verhältnisse, die meine ConfigSys und AutoExecPad hat damals ein Kumpel von mir getuned. Und da habe ich noch gesagt, ich will mich auch irgendwann mal so gut auskennen wie du. Hat er gemeint, ja, das machst du schon. Und ich habe dann mich wirklich so einigermaßen ausgegangen später und hat eigentlich ein Bootmenüs geschrieben und so. Und das Ganze ist dann in Sand verlaufen und ich könnte das jetzt sicher nicht mehr. Und der Kumpel, der das damals gemacht hat, der leitet jetzt irgendein EDV-Unternehmen. Also der hat es besser gemacht als ich. Verdient wahrscheinlich ein klein wenig mehr. Aber ja, wurscht. Das war es dann vorerst mit den Konsolen. Also ich habe dann alles übersprungen. PlayStation 1 übersprungen. Mhm. Die hatte meine Schwester in ihrer Wohnung. Da habe ich auch Resident Evil gespielt. Und ja, ich habe das auch damals gruselig gefunden. Zombie am Anfang, der schmatzend den einen Typen da aufisst, das bei euch wahrscheinlich auch noch zensiert war. Nehme ich jetzt einmal stark an, diese Videoeinstellung. Wird wohl nicht so brutal gewesen sein.
Boah, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was man da gesehen hat. Aber ich glaube, so ein...
euch gar nichts, haha.
Ich glaube, so ein Zombie mit einem blutverschmierten Gesicht gab es da schon, oder? Ich weiß es nicht mehr.
Naja, man hat ja nicht nur den Zombie gesehen.
Das ist auch so ein bisschen deckungsgleich bei mir, weil die hatte ich auch alles übersprungen dann. Und ich glaube, das ist bei mir wahrscheinlich ein ähnlicher Grund, vermute ich jetzt mal. Und zwar kam man dann in ein Alter rein, wo sich auf einmal wieder andere Interessen auftaten. Da hatte ich dann 95, 96, da kam dann so Mopeds, dann später so die 80er, 125er, dann ein Auto. Und da hat man eher daran dann rumgeschraubt. Also ich zumindest war dann auch oft, sage ich mal, eher draußen unterwegs irgendwo, auch spät abends noch unterwegs. Und da hat das alles dann so ein bisschen schleifen gelassen, weil so die ganzen PlayStation 1 und so, das komplett übersprungene PlayStation 2 hatte ich mal, weil ich die über einen Arbeitgeber recht günstig bekommen habe. Aber da hatte ich auch wirklich kaum nennenswert drauf gespielt. Na, immer so PC, der lief immer so ein bisschen mit. Und das endete dann in, wie ich es immer nenne, die große World of Warcraft-Sucht 2004 bis ja die nächsten 4-5 Jahre, wo ich nichts anderes gemacht habe, wie World of Warcraft zu spielen.
World of Warcraft habe ich auch längere Zeit gespielt. Das waren sicher auch so 2-3 Jahre. Mhm. Zusammen mit meiner Frau, damals noch Freundin, also wir haben brav zweimal bezahlt. Und schuld ist der Mr. T mit seiner verdammten Irokesengranate. Der war wirklich der Grund, warum wir uns einen World of Warcraft-Account gemacht habe und World of Warcraft ausprobiert habe. Also ja, Werbeopfer, Werbung wirkt. William Shatner hat es nicht geschafft, aber der Mr. T. Das war dann die Zeit, wo der Kontakt abgebrochen ist und ich mit meiner Schwester nicht mehr geredet habe. Da habe ich aber noch mit ihr geredet und habe auch Resident Evil gespielt und die PlayStation ist am Boden gestanden. Und sie hat eine Katze und Katzen haben ja ab und zu ihre Minuten. Und laufen auf und ab und springen überall hin. Und dieses blöde Mistvieh ist über die Power-Taste gelaufen. Oh, oh. Und da gibt es kein Autosave. Nein, da muss man zur Schreibmaschine bei Resident Evil. Und das ist natürlich schon lange her, dass ich da bei der letzten Schreibmaschine war.
Ja. Ja, das ist fies.
Was aber cool war auf der PlayStation, war Final Doom, der Port. Der war echt nicht schlecht, die Musik war cool.
Ah, mhm. Doch, wenn ich jetzt zurückdenke, doch, ja, die war früher, weil ich weiß, da war ich mit der 80er auch ab und zu bei einem Bekannten von mir und die hatten eine PlayStation 1. Stimmt. Stimmt, die war ein bisschen früher. Ah, man, das ist ja das Schlimme, man vermischt das alles so ein bisschen im Kopf mit der Zeit. Ne?
Ja, ja, das geht schnell. Ich konnte mich jetzt nur noch gerade irgendwie daran erinnern, weil das gerade bei mir so die Abi-Zeit war, wo ich bei einem Freund gewesen bin, hab den mal besucht zu Hause und der hatte halt schon eine PS1. Und ich habe Abi 96 gemacht und deswegen musste das so irgendwie 96, ich weiß gar nicht mehr, ob es kurz vor oder kurz nach dem Abi war, es kann auch später gewesen sein, aber deswegen so ungefähr in der Zeit ist das passiert, da war ich mir jetzt noch relativ sicher. Und ja, ich habe es ja vorhin schon mal ganz kurz gesagt, ich hatte da halt noch ein Super Nintendo und fand das eigentlich auch ganz toll und hab da Super Mario World, ist ja immer noch ein großartiges Spiel. Solche Sachen habe ich damit viel Spaß gespielt. Oder Bomberman. Mhm. Das war auch noch ein Spiel, was bis ins Studium oder bis zum Ende des Studiums immer noch für ganz viel Spaß gesorgt hat. Da hat man 4 Spieleadapter und ja, 4 Freunde einladen, Kiste Bier, eine Pizza bestellen und die ganze Nacht Bomberman spielen. Das haben wir öfter gemacht und das war schon echt richtig großartig. Aber es war dann echt so, als ich dann bei dem Kumpel seine PlayStation gesehen habe.
Das wäre vielleicht auch ein Thema für eine Folge.
Ja.
Netzwerkspielen oder überhaupt Multiplayer damals.
Mhm. Mit 0 Modemkabel.
Ich habe jetzt sowieso schon die ganze Zeit gedacht, wir haben so viele Sachen jetzt eigentlich schon mal so kurz angerissen, über die wir eigentlich auch mal in Ruhe sprechen könnten. Eigentlich müssen wir uns die Folge selber nochmal anhören und dann haben wir schon die Themen für die nächsten 15 Aufnahmen. Also
also so, man haben ja schon ein paar Sachen im Petto.
Ja, alles schön angeteasert, damit die Leute brav abonnieren. Und wenn ihr das jetzt noch nicht gemacht habt, dann wird es höchste Zeit, die Spielosophen zu abonnieren. Hm? Ich sehe das.
Ich glaube auch. Was ich noch hier zur PlayStation, woran ich mich da auch noch erinnere, also klar, wie gesagt, ich bin vom Nintendo gekommen und habe dann die Grafik gesehen von Resident Evil und war natürlich völlig begeistert, konnte es überhaupt nicht fassen, was die PlayStation da halt alles kann. Ja, und dann kamen, wir hatten ja vorhin auch schon ein paar Schreckensmomente, dann kam natürlich die Szene, die auch jeder von uns kennt, wo da ganz relativ am Anfang diese bescheuerten Hunde durchs Fenster springen und dich halt jagen. In so einem Moment, wo du durch einen leeren Raum läufst, ein langer, gerader Flur, man sieht, also da sind keine Ecken, man sieht, da ist niemand. Und dann, ja, kommt dann halt so ein scheiß Jumpscare und ich bin wirklich fast gestorben. Der Kumpel von mir, der hat sich das angeguckt, der hat mich spielen lassen, hat mir einen Controller in die Hand gedrückt und gesagt, so, spiel mal hier, tolles Spiel. Und der hat sich schon Minuten vorher diebisch drauf gefreut, glaube ich, dass dann diese Szene gleich kam und hat sich totgelacht und ich bin da wirklich halb gestorben. Aber es hatte dann den Effekt, ich habe gesagt, nee, jetzt muss ich auch unbedingt eine PlayStation haben. Habe damals dann in Ferien Zeitung ausgetragen und irgendwie gejobbt, um mir die Kohle zu verdienen für so eine Konsole. Und irgendwann hatte ich sie dann auch und habe das auch nicht bereut. Ja. Mhm. Eine ganz, ganz tolle Konsole.
Ja, Resident Evil war schon cool und vor allem auch besonders das Alte. Also da gibt es ja auch die Director's Cut und diese Remix und dieses Bläh. Dieses ganz alte mit diesen gefilmten Zwischensequenzen, also mit dem gefilmten Intro, dieses B-Movie-artige, diese saudummen Dialoge, die wirklich...
Das Jill-Sandwich.
Da rede ich jetzt... Das Jill-Sandwich,
so ja.
Aber das ist ja nicht das Einzige. Gleich am Anfang, wenn man die Jill spielt, der Barry sieht die, oder du siehst die Blutlacke. Und die Jill, what is it? Und der Barry, blood. I hope this is not Chris's blood. Oh Gott, wie sich das jetzt hier eingebrannt hat, fällt mir gerade so erschreckenderweise auf. Und wenn man dann zum Barry geht und dann wieder drückt, steht Barry untersucht etwas. Das untersucht er echt lang, wenn man sonst nichts macht. Oder ganz am Ende, wo man mit Wesker konfrontiert wird und rauskommt, dass der Barry, dass der Wesker den Barry erpresst hat. Und die Jill sagt, wie konnte er Barry erpressen, indem er seine Frau und sein Kind entführt hat? Und ich habe mir gedacht, naja, wahrscheinlich, indem er seine Frau und sein Kind entführt hat. Vermutung. Oder du kommst zum Chris, der ist im Kerker, der ist im Gefängnis. Und du sagst beinhart zum Chris, der im Gefängnis sitzt, ich hol dich heraus, lauf nicht weg. Aber das hat er, dadurch hat er so einen gewissen Charme gehabt. Das ist, ja. Aber wie gesagt, die PlayStation habe ich ja auslassen. Da war noch eine PlayStation-Zeit, meine PC-Zeit. Da habe ich mich auch ein bisschen mit dem PC beschäftigt. Habe mit einem Kumpel Worms gespielt. Den ersten Teil mit den unglaublich schlecht gealterten Renderings dazwischen. Ist schon wirklich der erste Teil. Und da haben wir eigene Teams, man hat eigene Teams machen können bei Worms, da kann man immer noch bei Worms, aber man hat auch eigene Sounds verwenden können. Und da haben wir uns vors Mikrofon gesetzt, aha, da hat meine Podcast-Karriere fast gestartet und haben eigene Sounds eingesprochen. Ja, meine Eltern haben es recht lustig gefunden, weil zur Erinnerung, das Kinderzimmer war nur durch eine Holzwand getrennt mit dem Wohnzimmer, also es war eigentlich mehr oder weniger Schrankwand. Es wurde natürlich alles durchgehört. Und eingestiegen bin ich dann eigentlich wieder bei der PlayStation 2, habe mir aber danach eine Xbox auch zugelegt. Etwas später, wo ich dann schon mein eigenes Geld verdient habe. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, welches Spiel ausschlaggebend dafür war, dass ich mir gedacht habe, scheiße, ich brauche jetzt eine Xbox nachträglich. Ihr habt drei Versuche.
Da ich nie eine hatte, ist es für mich jetzt natürlich ultra schwer. Aber Xbox, weiß ich nicht, ein GTA?
Naja, es muss aber ein Exklusivtitel sein.
Ja, ich denke, sonst was war ein Xbox? Vielleicht Halo?
Ihr denkt in die komplett falsche Richtung. Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Das war über Kleinanzeigen und da war es sogar dabei.
Beach Volleyball,
das ist ein Exklusivtitel.
Sehr cool. Ja, da bin ich drauf gekommen, so toll ist das ja eigentlich gar nicht. Wurscht, da hat dann das hat die Ära eingeläutet von, ich muss ja unbedingt ganz viele Konsolen haben und eine Xbox reicht nicht, ich brauche PlayStation auch noch. Da war es damals noch umgekehrt. Ja, und so hat sich das dann weiter gesponnen bis heute.
Ich glaube, das ist auch so ein Generationending. Ich glaube, früher war es irgendwann mal so, wenn man in die Midlife-Crisis gekommen ist, hat er sich ein Cabrio, ein Ticket Auto gekauft oder so, Hut mit Feder und Pelzmantel. Unsere Generation ist so, Mensch, jetzt kann ich mir alles leisten, was ich mir damals nicht leisten konnte. Jetzt kaufe ich mal eine PlayStation, ein Super Nintendo und
jetzt,
Sega.
Deswegen ist ja der ganze Scheißdreck jetzt auch so teuer.
Ja, genau.
Unsere verdammte Generation ist schuld dran.
So. Das ist wirklich, man erfüllt sich ja die ganzen Wünsche, sag ich mal, die man damals nicht hatte. Ne? Bei uns, sag ich jetzt mal, bei uns drei geht das halt in die Richtung Videospiele. Es gibt genauso viele hier auch in meiner Bubble, Podcast-Bubble und Twitter-Bubble, die sammeln halt Spielzeug von damals, sei es Masters of the Universe oder so. Oder wie gesagt, genau, ich habe mir dann auch irgendwann ein Moped gekauft, was ich mal damals mit 16 nicht leisten konnte. Habe ich mittlerweile auch schon lange wieder nicht, aber das war halt damals so ein Traum, war unmöglich, ne, zu realisieren. Und dann irgendwann, oh, könnte ich mir jetzt eigentlich mal leisten. Ne? Und das macht viel aus dabei. Ne? Und gerade hier so die Videospielsachen, jetzt wenn sie nicht komplett abgezogene Sammlersachen oder so sind, die sind ja alles wirklich in Reichweite, ne? Wo man sagen kann, jo, das ist mal der Spaß jetzt mal wert oder oh, da schau mal wieder rein. und es sammelt sich schon verdammt schnell viel an. Ne?
Ja, da sagst du was. Ja,
das geht ganz flott. Hm. Aber auch da, das können wir auch in eine extra Episode verpacken.
Also das hier sollte ja heute mal so ein kleiner Abriss über uns werden, wie man so hier an die ganze Sache rangeführt worden sind und so. Wir haben wirklich viele Ideen, verrate ich jetzt mal, mit vielen Themen. Da sagte, glaube ich, Chris, als ich hier ein paar Themen aufgeschrieben hat, das sind ja ganz interessante Ansätze. Hatte ich so noch nicht gehört in Podcasts. Und ich glaube, das ein oder andere wird da auch, machen wir Neuland auf.
Ja, also ich denke auch, dass viele, viele Sachen dabei sind, die so noch nicht besprochen worden sind. Bei den meisten Retro-Gaming-Podcasts geht eben wirklich dezidiert nur um Spiele. Aber ich bin jetzt einmal so frei und ich kann es nachträglich rausschneiden, das ist nämlich nicht abgesprochen. Also ich kann es, wenn es jetzt so ist, dass ich auf einmal von was ganz anderem rede, hat da Micha und Chris gerade ein Veto eingelegt und gesagt, nein, das kannst du nicht machen, schneid's raus. Nur so ein kurzer Ausblick. Wir haben ja so ein Brainstorming gemacht und da geht es, ich lese jetzt nicht alles vor, nur damit ihr euch vorstellen könnt, wie die nächsten Episoden aussehen werden, wie es mit dem Podcast weitergeht, dass ihr eine Vorstellung habt, wie sind denn die ganzen Folgen überhaupt? Jetzt wissen wir, okay, ihr habt viel gespielt, schön für die Vorstellung, aber wie geht's denn da jetzt weiter? Und da haben wir so Sachen wie Leben mit einem Retro-Sammler-Zocker. Wie halten das unsere Familien mit uns aus? Spannendes Thema. Das wäre was, das kommt in einer zukünftigen Folge. Oder so Sachen wie, jetzt finde ich die Zeile nicht, wurscht, da geht es ganz einfach darum, um Sachen, die wir bereuen aus der Vergangenheit von unserer Videospielkarriere. Und dann haben wir noch Sachen wie die unvollendete, welche Spiele haben uns damals begeistert, aber wir haben sie nie zu Ende gespielt oder wir haben sie erst heutzutage zu Ende gespielt oder Spiele, die haben uns damals super begeistert, aber jetzt begeistern sie uns überhaupt nicht mehr. Also so sind die Themen. So geht es da weiter. Und so heben wir uns ganz einfach von den anderen 0815 Retro-Spiele-Podcasts wie Pixelbeschallung und diese ganzen Schaster. Versuchen wir uns ganz einfach abzuheben, damit ihr euch möglicherweise auch wiedererkennt. So in Richtung, das kommt mir bekannt vor, so ähnlich ist es mir auch gegangen. Und ich bin mir sicher, dass das beim ein oder anderen Mal passieren wird, weil und unterm Strich waren wir alle gleich, egal ob es jetzt ein Kind der 80er oder ein Kind der 70er, die ja auch noch schön diese ganze Videospielentwicklung miterlebt haben. Es wiederholt sich alles immer irgendwie in einer Art. Und wenn es auch nur die Tatsache ist, dass wir alle den Commodore 64 für die Schule gebraucht haben.
Natürlich. Für die Hausaufgaben.
Und wofür sonst?
Ja, und das hat sich weiter verbreitet und da hat doch kein Internet gegeben. Aber jeder hat das gesagt.
Ja, das stimmt. Das hat Generationen von Eltern überzeugt.
Ja, und ich würde wirklich gerne wissen, ob irgendjemand jemals den C64 für eine Hausaufgabe verwendet hat. Wir hatten alle GEOS. Oder die meisten von uns hatten GEOS. Die wenigsten original. Weil wir es lustig gefunden haben, das ist ja wie Windows. Aber benutzt haben wir es. Hat irgendwann einmal was am C64 geschrieben?
Nee, überhaupt nicht. Nee, ich habe auch gar keinen Drucker gehabt oder sowas. Ja, also ich hätte da nichts mitmachen können.
Wobei, ich ziehe vielleicht die Frage zurück, wobei mich Entschuldigung,
bevor gut. Ich sie zurückziehe. Also schreiben kleine Basic-Sachen oder so, die man mal abgetippt hat oder so, das ja. Aber so wirklich jetzt für Schule oder so, das war bei mir echt erst ab dem PC dann. Den hatte ich wirklich dann für die Schule eingesetzt und so, aber Amiga und C64, nee, das war wirklich nur so Quality Time.
Warum ich diese Frage zurückziehen wollte, aber das ist Gott sei Dank nur kurz und prägnant beantwortet. Auch der C64 hat irgendwie eine eigene Folge verdient. Wir sind aber hatten alle drei in C64. Ihr beide hattet einen Atari, den habe ich jetzt auch nachgeholt. Also das sind dann auch Sachen da. Das haben diese Systeme nicht verdient, einfach nur eine Randerscheinung einer Folge zu sein. Da müssen wir doch zusätzlich das Ganze noch.
Wir können ja machen, was wir wollen hier, ne? Das ist ja das Geile dran.
Eben, und heute haben wir wirklich nur alles Mögliche mal ganz kurz gestreift. Da kann man über, wie gesagt, als wie sich das so entwickelt hat, wir hatten uns ja vorher auch noch so einen kleinen Plan gemacht, so ein paar Punkte aufgeschrieben, was können wir mal heute machen, so als, damit wir einen roten Faden haben. Ich weiß gar nicht, ob wir auch nur ansatzweise in der Nähe dieses roten Fadens geblieben sind. Ob sich das eigentlich doch relativ selbstverständigt hat. Oder ob sich das relativ selbst entwickelt hat. Ich finde jedenfalls, dass da so viele Punkte dabei waren, da könnte man wirklich mal überlegen, ob man dazu eine ganze Schwerpunktfolge draus macht. Also Ideen gibt es da, glaube ich, mehr als genug.
Ja, also ich habe das gerade durchgeschaut. Nicht alle Punkte haben wir da abgehandelt, aber das ist gar nicht einmal schlimm.
Nee, das ist nicht schlimm.
Weil die kann man, die passen dann gut in andere Folgen rein. Ja, da haben wir jetzt eine hübsche Folge gemacht, haben uns vor der Welt videospieltechnisch entblößt. Seid froh, dass das ein Podcast ist. Und es wird um einiges mehr kommen. Wir waren dabei, als die Pixel groß und der Speicherplatz dafür klein war. Und ihr wart dabei, als die erste Folge der Spielosophen erschienen ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören und von meiner Seite auf bald. Wir hören uns.
Ciao. Tschüss zusammen. Macht's gut.